Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Ein neues Gesicht und ehrgeizige Wachstumsziele. Das gibt es jetzt bei der Rita AG, bei der mobilen Vertriebsorganisation. Was heißt das genau? Welche Wachstumsziele sind da in der Pipeline und was bedeutet diese personelle Neuaufstellung? Darüber wollen wir heute sprechen in unserem Live-Talk. Wir müssen reden, Rita AG, über Wandel, Wachstum und neue Köpfe. Genauer gesagt um einen neuen Kopf. Und dazu heiße ich euch ganz herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Alte draußen, die sich da eingeschaltet haben. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und natürlich ein herzliches Willkommen an die Gäste hier im Studio. Auch euch natürlich ein herzliches Dankeschön, dass ihr hierher gekommen seid, nach Hamburg extra und euch die Zeit nimmt für diesen Talk. Markus Krause, du bist der Chief Growth Officer von der Rita AG.
Korrekt.
Genau, und Stefanie Bayer, du bist die Chief Operating Officer, Officerin und Geschäftsführerin von Mein Urlaubsglück, der Marke, einer Marke von der Rita AG. Auch herzlich willkommen, vielen Dank fürs Kommen.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir danken dir, herzlichen Dank für die Einladung an die FVW.
Auf jeden Fall, genau. Vorweg natürlich auch wiederum an diejenigen, die das noch nicht kennen, die noch nicht dabei waren bei uns in einem der vielen Live-Sessions, die wir hier haben. Natürlich könnt ihr auch diesmal euch zu Wort melden, mit Fragen, Anregungen und euch in den Talk einbringen. Wir bringen das Ganze hier dann auch in die Runde rein. Ja, also Stichwort Wachstum. Vielleicht schauen wir erstmal nochmal zurück, was jetzt in der letzten Zeit gelaufen ist. Wir haben ja unser Vertriebsdossier, da sind ja auch die Zahlen immer ganz klar aufgeführt von Jochen Ebersmeier, meinem Kollegen, der sich darum kümmert. Ihr steht im Ranking der mobilen, wenn man jetzt explizit auf die mobilen Vertriebsorganisationen schaut, seid ihr an Position 2, laut dem Vertriebsdossier, was wir im letzten Jahr veröffentlicht haben. Das heißt, ihr seid gewachsen um 21% von 23 auf 24. Das heißt also, ihr habt 147 Millionen Euro quasi an Umsatz gemacht in dem Jahr. Und wir hatten uns vorhin auch nochmal drüber unterhalten. Jetzt sind es 160, nicht jetzt, sondern am Ende des Jahres waren es 160 Millionen 2025. Richtig? 160 Millionen 2025
im vergangenen Jahr. Genau, aus dem letzten Jahr, richtig.
Genau, und dann gab es auch nochmal eine Pressemeldung, da war es auch, sah sehr gut aus. Also ich erinnere sowas wie ein Plus von 15%, wenn man sozusagen Monat Januar 2026 mit 2025 vergleicht. Also alles Zeichen auf Wachstum. Jetzt gibt es eine neue Situation, also jetzt haben wir die Nahostkrise. Wie sieht's da aus? Wie wirkt sich das aus auf die Umsatzzahlen und auch vor allen Dingen auf den Buchungseingang?
Ja, also wir sind immer noch auf Wachstumskurs, muss man ehrlicherweise sagen. Glücklicherweise, wenn wir die Eingänge isoliert betrachten. Und natürlich sind wir auch von Stornierungen betroffen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir weiterhin uns auf unserem Wachstumspfad sind. Wir hatten so ehrlicherweise die 200 Millionen Euro im Blick am Ende des Tunnels. Für die gesamte Rita AG. Mhm. Ob wir das natürlich jetzt halten können, hängt auch ein bisschen vom Nahostkonflikt ab, wie sich alles entwickelt, wie sich das komplette Jahr entwickelt. Aber grundsätzlich sind wir immer noch zweistellig in den Eingängen, wie gesagt, wenn wir das isoliert betrachten.
Du sagst Wachstum, also wenn es jetzt mit dem Vorjahr ist, sind wir bei im März, April. Mhm. Wie ist denn da der Vergleich? Also Januar waren es 15%, genau, im Vergleich zum Vorjahr im Plus. Wenn du sagst, ihr seid jetzt immer noch im Wachstum.
Genau, wir sind immer noch im Zweistelligen,
auch
etwas
immer noch
nachgelassen. Genau, wir haben nicht mehr die ganzen 15% im Moment auf der Uhr, aber wir sind eben immer noch zweistellig, ja, tatsächlich.
Okay. Was denkt ihr? Also wenn du jetzt sagst, 200 Millionen Euro sollte das jetzt eigentlich Ende des Jahres sein. Also habt ihr da schon so eine Korrektur, dass ihr sagt, ja, aufgrund des Nahostkonfliktes muss man mit das und das rechnen?
Wir sind ja jetzt letztendlich kein Konzern, sondern frei und selbstständig. Das heißt, wir haben uns die 200.000 vorgenommen, arbeiten alle gemeinsam auf dieses Wachstum hin. Wenn wir das jetzt nicht erreichen, dann müssen wir keine Korrektur der Planzahlen vornehmen. Das ist eigentlich ganz gut und bleiben zwischenzeitlich realistisch. Wenn wir jetzt die 180 Millionen schaffen, dann können wir auch super stolz sein. Ja. Aber wir haben gesagt, wir hängen uns die Möhre so ein bisschen höher und gucken einfach mal auf die 200 Millionen.
Ja, und im Januar lief es auch so gut, da hatten wir tatsächlich dann, der ein oder andere Tag hat sich dann jeweils mit dem All-Time-High bei der Rita AG auch in den Buchungseingängen wieder gespiegelt. Also da hatten wir kurzzeitig gefeiert.
Ja.
Und dann kam der Ost.
Ja, genau. Also ich erinnere auch, dass die Pressemeldung tatsächlich auch nur ein paar Tage vor Kriegsbeginn rausging.
Ja, das war ein paar Tage vorher.
Genau. Was waren denn so die Wachstumstreiber vor allen Dingen?
Wir haben ja letztes Jahr sehr stark ins Thema Luxury und Premium, sage ich mal, investiert, also unsere Berater geschult. Und wir merken halt, wir kommen immer von den Buchungen her auch sehr viel mehr in dieses hochpreisige Niveau. Das hilft uns natürlich jetzt auch gerade in der Nahostkrise im Moment, dass die Gäste, die sich vielleicht für eine hochpreisige Reise entschieden haben, auch Lust haben umzubuchen, weil sie einfach reisen möchten. Und dementsprechend merken wir natürlich auch, dass sich unsere Berater weiter qualifizieren mit uns, mit Schulungen, Famtrips etc. Und deswegen gucken wir eben einfach auch stark zu diesem Thema Luxury als auch Premium. Und das merken wir auch an den Zahlen, wie gesagt.
Ja, und Umbuchung, wohin? Also was sind dann so die Destinationen, die dann tatsächlich stattdessen aufgerufen werden?
Hab gerade gestern mit einer Beraterin gesprochen, die hatte eine Dubai-Buchung über 9.000 Euro. Die hat jetzt umgeswitcht, Ikos, Griechenland. Dann hat der Kunde sich eingelassen auf 13.000 Euro. Das sind natürlich Beträge, die wünscht man sich vom Kunden. Und die sind natürlich auch in diesem hoherwertigen Bereich, den wir halt gerne forcieren oder wo wir, wie gesagt, die Berater dann einfach auch weiter qualifizieren. Und ich glaube, das hilft uns im Moment auch in der Krise.
Und wie macht ihr das? Also es ist ja ganz spannend, wenn ihr jetzt sozusagen da auf diese Schiene versteckt raufgeht, Luxus und Premium, könnt ihr noch umschreiben, was das genau umfasst? Also wie würdet ihr das definieren und wie laufen da diese Schulungen für diese Reiseberater?
Wir haben im letzten Jahr ein reines Seminar gemacht in Berlin mit dem Waldorf Astoria zusammen und dem AER, mit denen wir ja wirklich sehr gut zusammenarbeiten und haben auf dem Thema Luxury wirklich geschult. Das ist über Airtours mit Olli Greipe zusammen gewesen. The Late Luxury war mit dabei, Hapag-Lloyd, also nur um einige zu nennen. Und haben wirklich die Berater fortgebildet, haben jetzt auch Famtrips in den höheren, also im Luxury-Bereich und gucken natürlich auch zum Thema Premium, sei es, wie gesagt, Hapag-Lloyd, sei es die Explorer, sei es Dyer's Cove. Das sind eben einfach auch Veranstalter- oder Hotelkettenprodukte, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und mit denen wir im Verkauf halt auch mega viel Erfolg haben, was bei den Beratern gut ankommt und dann das Erlebnis an den Kunden weiterverkaufen. Das ist natürlich einfach super für den Kunden als auch für die Berater.
Okay. Wenn man jetzt mal auf die Zahl der mobilen Berater bei euch schaut, also wir haben ja auch da innerhalb dieses Vertriebsdossiers vermeldet, 1630, 2024, ist das noch dieselbe Zahl so in etwa?
Ja, also wächst. Ja. Tatsächlich, wir auch sprechen von, wir haben über 1350 Reiseberater konzernweit, also in der Rita AG. Wachsen auch weiter und das ist ja dann letztlich auch die Aufgabe, wofür ich gekommen bin.
Ja, okay. Dann bleiben wir doch mal bei diesem Punkt. Was heißt das? Was genau machst du denn jetzt in dieser Funktion? Du bist ja vorher bei Best gewesen und bist gewechselt. Letztes Jahr war das, ne?
Genau, im Oktober zum 1.10. Mhm. Ich bin bei der Rita AG als Chief Growth Officer und zeitgleich auch in der Geschäftsführung von Amondo. Und meine Aufgabe ist tatsächlich hier den ganzen Lead- und Onboarding-Prozess tatsächlich auch so aufzustellen, dass wir zukünftig auch wachsen können. Weil wir sehen natürlich gerade, wie der Markt performt, was Schwierigkeiten im Markt sind, auch für stationäre Reisebüros. Und haben hier natürlich ein wahnsinnig flexibles Modell, kostenneutral.
Lass uns mal, also ich habe jetzt nochmal geschaut, in dem Vertriebsdossier stand 1630 mobile Berater. Das ist korrekt, oder? Das
irgendwo ist, da liegen wir, ich glaube sogar schon leicht drüber, ja.
Ah, okay, gut, dann nur um da die Zahlen mal richtig klar zu kriegen. Und das Verhältnis ist ja sehr unterschiedlich. Also wenn man jetzt auf mein Urlaubsglück schaut, das sind 300, roundabout, richtig?
Über 350.
Über 350, okay. Und dann haben wir Amondo mit über 1.000.
Korrekt.
Soweit kann ich rechnen. Genau, also das heißt, da gibt es dann schon mein Urlaubsglück offensichtlich relativ klein, kleiner Umfang, kleine Community, aber mit scharfem Profil auf Luxus, Luxury, Premium offensichtlich. Also, oder kann man das so nicht sagen?
Also wir fahren tatsächlich als Rita AG eine Mehrmarkenstrategie. Hat damit zu tun, dass es natürlich unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Fragestellungen gibt mit der mobilen Reiseberatung. Amondo, was du jetzt erwähnt hast, ist Spezialist für Quereinsteiger. Mhm. Also hier ist Fokus auf Schulung, hier werden sie fit gemacht, während wir bei Mein Urlaubsglück tatsächlich eher schon wirklich auch die Fachkräfte im Blick haben. Also bei Mein Urlaubsglück haben wir ausschließlich Fachkräfte. Mit My Travel Expert sprechen wir auch Inhaber an, die, die ihr Lebenswerk ja quasi in die Zukunft überleiten möchten. Mhm. Und mit Pro Holidays haben wir eine Marke, die tatsächlich auch für Fachkräfte zur Verfügung steht, aber die halt auch so eine ja, Light-Variante ist. Also sprich, wenn jemand buchen möchte, bekommt er von uns die Systeme, kann das dann auch und erwartet aber jetzt keine große Marketing-Buchungsunterstützung, weil er kann es.
Okay, und beide gehören zu Mein Urlaubsglück.
Korrekt.
Ne? Nur nochmal um das, genau. Also die beiden Marken gehören zu Mein Urlaubsglück.
Genau.
Und Amondo wiederum ist dann sozusagen das Modell für die Quereinsteiger. Okay, du sagst, auch da seid ihr gewachsen. Wie genau kriegt man das hin? Also gehst du nach draußen?
Nein, also wir haben tatsächlich über unser Marketing, über unser E-Commerce-Bereich, da haben wir sehr gute Kolleginnen. Wir machen viel nach außen tatsächlich jetzt immer mehr auch, dass wir wieder in Erscheinung treten. Sichtbarkeit, Reichweite und ja, unser Thema ist, hier eben auch tatsächlich die Fachkräfte anzusprechen, weil wir wissen, dass der Kostendruck in Reisebüros zunimmt. Wir sehen, dass die Zunahme an Bürokratie zunimmt und all das sind eben Themen, warum sich der ein oder andere Expedient oder aber auch Inhaber mit uns, mit der mobilen Reiseberatung für die Zukunft beschäftigt. Und natürlich hat es auch immer ein Stück weit was mit der Flexibilität zu tun, die wir natürlich ganz groß schreiben bei uns. Also Reiseberater können arbeiten von wo, wann immer, sind sehr flexibel und das passt natürlich dann vielfach auch zu den verschiedenen Lebensentwürfen.
Mhm. Nun gab es ja, das ist wirklich auch schon völlig überholt, dennoch will ich das nochmal kurz anführen, es gab ja historisch dann schon immer so einen Blick auf die Mobilen, man hat so ein bisschen abschätzig raufgeschaut, ne? Es sind sozusagen die Berater, die vom Küchentisch aus das mal so nebenbei machen, steckt keine Expertise dahinter, nun habt ihr ja schon alleine schon dadurch, dass ihr diese Eintrittsvoraussetzung da reinbringt, dass das Fachkräfte sein müssen, zumindest bei meinem Urlaubsglück. Wenn ihr jetzt dann auch von dem Wachstum sprecht, wie ist denn das dann? Also ist es dann eher diejenigen, die da neu reinkommen, sind das dann eher diejenigen, die bei meinem Urlaubsglück landen, also die Fachkräfte, oder ist es dann eher, sind es eher die Quereinsteiger?
Es ist tatsächlich völlig unterschiedlich. Also wir haben bei beiden Marken Wachstum. Mhm. Bei Quereinsteigern, die haben natürlich ihren eigenen Lead-Prozess. Bei uns, bei meinem Urlaubsglück, sind es nur Fachkräfte, die reinkommen, die auch tatsächlich dann auf Werbung anspringen, beziehungsweise auch über unsere mobilen Reiseberater, die auch ein Stück weit für das Konstrukt natürlich auch als Werbeträger fungieren. Also man ist auf Farmtrips unterwegs, man spricht mit einem mobilen Reiseberater, er schildert seinen Tagesablauf und dann kommt der ein oder andere auf den Gedanken, ja okay, gut, ich habe Fahrtweg, bin ich 8 Stunden im Reisebüro und also man merkt dann vielleicht, dass nicht ganz zum Lebensentwurf passt und an das Thema schließt ja auch tatsächlich unser neuer Werbefilm.
Unser genau, Loftfilm. Den spielen wir gleich ab, das ist ein
ganz schön.
Hinweis, genau. Vorweg will ich nochmal eine Frage stellen, was ja auch viele Mobile umtreibt, dass aber da in der Bezahlung, also in der Vergütung, gibt es ja schon einen deutlichen Unterschied. Also wenn man jetzt raufschaut auf die Provisionszahlung zwischen mobilen Vertrieb und stationären Vertrieb, da gab es ja auch immer vom, weiß ich nicht, wie lange ist es her, ein Jahr, eine große Diskussion, dass man das angleichen sollte. Wie ist das da? Also die Einstiegsprovision liegt bei?
Also die Provision für den jeweiligen Reiseberater kommt im Grunde genommen so ein bisschen drauf an, Markus, ne? Wie er bei uns am Ende einsteigt, weil er startet ja in Anführungsstrichen mit Null und arbeitet sich dann natürlich nach oben. Und da sind auch bei uns in der Spitze über 11% zu erreichen. Du hast auf jeden Fall recht. Kommen wir vielleicht auf das Thema nachher nochmal. Wir haben mit einigen Veranstaltern, muss man sagen, die Reedereien machen da nicht so einen großen Unterschied weiterhin, den unterschiedlichen Blickwinkel auf mobil und stationär. Mhm. Grundsätzlich ist es aber so, dass es ja natürlich am Ende eigentlich auch Markus' Thema, dass wenn du ein selbstständiger Reiseberater bist und einen guten Umsatz machst, dass du natürlich am Ende deutlich mehr verdienen kannst, wenn du selbstständig bist und mobil arbeitest. Mhm. zum Thema Flexibilität hat Markus ja schon einiges eben angedeutet. Und insofern ist das Modell, was wir anbieten, äußerst attraktiv.
Okay, also du meinst, weil man eben selbstständig ist und für sich selbst arbeitet, hat man natürlich auch ein höheres Interesse daran, da den Verkauf zu geben.
Einerseits ja. Mhm.
Genau, also es ist ja ist tatsächlich...
Nein. Markus ist der andere Seite.
Nein. Tatsächlich, also da gucken wir ja schon drauf und haben da jetzt auch verschiedene Tools, die wir unseren neuen Beratern dann auch zur Verfügung stellen, damit sie da auch gleich oben, also Fachkräfte steigen bei meinem Urlaubsglück tatsächlich momentan auch in der obersten Stufe ein. Im ersten Jahr so zwischen 9 und 10%, die sie dann haben und haben dann quasi auch ein Jahr Zeit, sich den Umsatz in der obersten Stufe anzuarbeiten, um auch im zweiten Jahr in der obersten Stufe zu bleiben. Also gefühlt, das, was Steffi sagte, würde ich jetzt fast sagen, gleicht sich das ein Stück weit an, was man so beobachten kann. Also der ein oder andere macht da weniger Unterscheidungen zwischen stationär und mobil.
Also bei den Veranstaltern.
Genau.
Du sagtest ja gerade, Reedereien sind da dann eher, gleichen das an, offensichtlich. Ja.
Reedereien ist eher so, dass wir da tatsächlich angeglichen sind. Okay. Die großen Veranstalter machen da weiterhin leider noch Unterschiede.
Das ist tatsächlich so. Und ich weiß, also jeder, der hier steht, tut sich immer schwer mit Zahlen, auch gerade wenn es um Provisionen geht, aber dennoch bin ich mit der Zahl 7-8% Einstieg, liege ich da falsch?
Also im Normalfall 7% ungefähr, aber wie gesagt, bei uns, man bekommt über uns als Starthilfe bekommt man die Möglichkeit, auch im ersten Jahr wirklich dann in der höchsten Stufe einzusteigen. Wobei man jetzt, wir reden ja nur über die Provision, man muss ja auch sehen, tatsächlich, wir nehmen ja hier auch viel ab. Also ein Reisebüro hat Fixkosten, hat Mindestumsätze, die haben wir nicht. Also der Berater ist bei uns auch frei von Mindestumsätzen, also was diesen Verkaufsdruck angeht.
Verstehe.
Hat geringere Fixkosten, also für eine Selbstständigkeit tatsächlich auch sehr kostenneutral, behaupte ich mal, also in die technologischen Systeme.
Ja.
Und bekommt dafür einen Haufen Support tatsächlich aus der Zentrale in puncto Marketing, Social Media. Also wir gucken, dass der Expedient oder der Inhaber sich bei uns auf das konzentrieren kann, was Wert schafft, und zwar Beratung, Verkauf und Kundenbeziehung.
Okay, das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um diesen Imagefilm dann vielleicht mal abzufahren, oder? Sage ich jetzt mal so, oder an die Regie, an Raphael von Restream, unserem Dienstleister. Genau, hier ist das Video zu sehen, Reiseberatung.
Als Reiseberater schenkst du deinen Kunden jeden Tag Urlaubsglück. Aber du selbst steckst hier fest, im Stau, auf dem Weg zur Arbeit. Jeden Tag an deinem Schreibtisch im Büro. Mit Bürokratiebergen und Verwaltungskram.
Boah, war das damals langweilig. Wer bist du denn? Ich bin du, nur aus der Zukunft. Warst du im Urlaub? Ich war gerade 3 Wochen in Griechenland. Und nächste Woche geht's zu den Pyramiden. Du hast so lange frei? Frei? Nee, ich arbeite währenddessen. Wie das denn? Na, mit meinem Urlaubsglück.
Ja, genau. Wir von Mein Urlaubsglück zeigen dir den Weg aus dem Alltagstrott. Hinein in die Freiheit. Als mobiler, selbstständiger Reiseberater. Bei uns bekommst du dafür alles, was du brauchst. Zum Beispiel Marketing mit Logo und Webseite. Sowie professionelle Buchungsprogramme. Und vor allem eine Rundum-Unterstützung bei allen Fragen. Und keine Angst vor Papierkram. Du buchst Traumreisen für deine Kunden. Wir kümmern uns um alles drumherum. Inklusive Abrechnung und Buchhaltung. Dazu kommt eine hilfsbereite Community aus über 1300 selbstständigen Reiseberatern, die ihr Wissen teilen, sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam wachsen. Und du bist nicht länger an einen bestimmten Ort gebunden und entscheidest selbst, wo und wie viel du arbeitest. Finde jetzt dein Beraterglück und melde dich online für dein persönliches Infogespräch.
Ja, und das ist jetzt gerade im Umlauf.
Trifft's hervorragend, genau. Haben wir jetzt im Umlauf gebracht, aber trifft genau das, was wir tun, auch ziemlich auf den Punkt. Ja.
Okay, vielleicht, kannst du nochmal erzählen, im Umlauf gebracht, also damit wollt ihr ja auch neue Mitgliederberater ansprechen und zu euch ziehen. Was ist denn da so eine Zielgröße, die da vielleicht im Raum steht? Also es ist ja auch mal so eine Frage, will man da irgendwann auch aufhören beim Wachstum? Wann ist ein Wachstum vielleicht auch noch zuträglich, sage ich mal? Gibt es da irgendwie so eine Zielgröße?
Nee, also es gibt keine Zielgröße. Wir wollen wachsen, tatsächlich nach oben offen. Aber was uns natürlich gerade beschäftigt, ist, dass wir auch in der Zentrale quasi so weit aufstocken, um dieses Wachstum auch tatsächlich zu ermöglichen. Also sprich, wir merken gerade, dass die Prozesse, dass das auch alles dann flüssig in sich läuft und jeder Kollege dann auch mit einem Onboarding-Prozess eine Rolle spielt. Jeder neue Berater bekommt bei uns sowieso von Tag 1 an eine Teamleiterin an die Hand. Also da ist schon ein wahnsinniges Netzwerk, eine Community, die da aufgebaut ist. Also sprich, du hast immer von Tag 1 an ein Netzwerk, du hast eine Art First-Level-Support, du hast deine fixen Ansprechpartner auch in der Zentrale zu deinen Themen. Und das versuchen wir jetzt gerade so auf die Füße zu stellen, dass es halt tatsächlich dann auch ohne Begrenzung nach oben hin skalierbar wachsen darf.
Oh, klingt vielversprechend. Okay, wie groß ist das Team in der Zentrale?
In Hannover sind es 18 Köpfe.
Ja.
Genau, wobei wir dazu sagen müssen, dass wir keine 18 Kollegen haben, die Vollzeit arbeiten, sondern genau, wir haben wie immer in der Touristik, unser Frauenanteil ist sehr groß. Kurt und unser IT-Leiter sind die Hähne im Korb. Und dementsprechend genau, greifen wir nicht ganz auf 18 Köpfe, ja, aber nicht auf 18 Vollzeitstellen. Genau, ja. Und wir wickeln in Hannover eben sehr viel gesamt für die Rita ab, sodass wir übergeordnet für die Gruppe letztendlich auch unterwegs sind. Und wie Markus sagt, wir schauen eben gerade jetzt im Wachstum, dass wir die Onboarding-Prozesse nochmal festzuhören. Markus hat unsere Teamleiterin erwähnt. Wir haben ja 12 Teamleiterinnen, die stocken wir gerade auf.
Von diesen 18?
Nee, kommen nochmal zusätzlich.
Das sind Berater, Reiseberaterinnen, ja.
Genau.
Die selber auch im Verkauf sind, aber genau, dann die sich quasi als Ansprechpartner dienen, wenn man Hilfe benötigt? Oder wie genau funktioniert dieses Teamleiterin?
Ja, genau. Also sind alles Beraterinnen, das ist richtig. Und diese Beraterinnen sozusagen haben auch noch eine Teamleiterrolle, die auch, sage ich mal, eine große Rolle bei ihnen einnimmt. Und die haben im Durchschnitt so um die 30 Berater. Und bieten denen letztendlich den Support, ich nenne es jetzt einfach mal 24-7, gerade jetzt so zu Krisenzeiten. Das heißt also, wir haben einen festen Ansprechpartner bei allen Fragen, die Berater haben, bei unseren Teamleitern.
Okay, und einem Teamleiter sind dann jeweils immer 30 zugeordnet. Und ganz egal, ob sie von Amondo kommen oder...
Nein, das ist jetzt nur mein
Urlaubsglück. Genau. Ja. Okay, ja, spannend. Und nochmal zur Krisenkommunikation in der Nahostkrise. Was genau waren denn da so die Themen, mit denen Sie sich beschäftigt haben, die Teamleiter oder überhaupt in dieser Krisenkommunikation?
Also, ehrlicherweise, wir haben ja alle an dem Samstag, den 28. im Grunde genommen davon erfahren. Und ich habe mittags dann mit einer Teamleiterin gesprochen, die auch eine große Gruppe hat, sage ich mal. Und um zu hören, sind schon die ersten Rückmeldungen. Da hatten wir halt dann schon sozusagen die ersten Kunden auf einem Flieger auf dem Weg zur Main-Schiff-Flotte, die umgekehrt sind. Und wir hatten auch eine Beraterin mit einer Gruppe, ich glaube, mit der habt ihr auch ein Interview geführt, die praktisch vor Ort war auf der Main-Schiff. Und wir sind dann im Grunde genommen, also ich mit einem kleinen Team in Hannover, wir waren zu viert an dem Wochenende, haben Buchungslisten gezogen, geguckt, wer ist im Grunde genommen vor Ort, welche Kunden, zu welchem Berater oder Beraterin gehören die und haben im ersten Schritt, wir machen immer sozusagen den ersten Schritt auf die Teamleiterin, haben in unserer Teamleitergruppe alle Informationen zusammengestellt. Die haben das schon mal im Grunde genommen in ihre Gruppen gestreut und haben dann aber auch mit offizieller Krisenkommunikation begonnen. Also haben Updates geschickt, sehr, sehr regelmäßig in sehr großem Umfang.
Da ging es dann halt dann um, also was jetzt wirklich auch buchungstechnisch wahrscheinlich und Reisewarnung und
auch die rechtlichen Dinge wurden dann auch. Ja.
Genau, es ging im Grunde genommen eigentlich um zwei Dinge, Bianca. Es geht einmal darum, natürlich unsere Berater zu supporten. Ich habe mit jedem Berater, der über dieses Wochenende einen Kunden im Zielgebiet hat, persönlich an dem Wochenende telefoniert. Was braucht der Berater? Was braucht der Kunde? Hat sich der Veranstalter beim Kunde gemeldet? Die Veranstalter haben alle einen super Job gemacht und das ist natürlich auch von der Logistik her ein ganz schöner Brocken, den die zu meistern haben. Aber es geht ja auch darum, der Kunde meldet sich bei seinem Berater und der braucht Hilfe, der braucht Support. Ich habe sehr viel mit unserer Beraterin gesprochen, die mit 9 Frauen unterwegs war. Mhm. Und da geht es ja auch.
Das ist dann die auch auf der Main Schiff 5
war. Die auf der Main Schiff war, genau.
Ja.
Und da geht es ja auch ein bisschen um Support, ich will nicht sagen um Nähe, aber es geht einfach darum, die Kollegen einmal aufzuklären, aber auch Hilfe anzubieten, zu sagen, wir sind da, nicht nur fachlich, sondern am Ende des Tages auch persönlich. Und das ist ja unser Job, als Kooperation nah bei dem Berater zu sein und gerade in solchen Situationen zu schauen, welche Unterstützung benötigt welcher Berater und was können wir am Ende tun. Mhm. Und wir haben dann beispielsweise... Du weißt ja, ich war ja vorher 15 Jahre bei meinem Schiff, insofern, genau.
Du kennst du ja umso mehr die Abläufe.
Genau.
Ja.
Konnte ich, glaube ich, auch nochmal aus meiner Historie sehr viel Sicherheit vermitteln. Und wir haben es auch geschafft, zusammen mit den Kollegen von meinem Schiff wirklich auch die Gäste zurückzuholen. Weil es hängen ja dann auch am Ende Schicksale mit dran. Ne? Mhm. Bei einem Kunden ist es so gewesen, dass der Mann im Sterben lag. Dann haben wir genau den vorgezogen. Die Beraterin hat die Kundin auf dem Schiff supportet, ich die Beraterin. Und das ist ja sozusagen so eine Wertschöpfungskette. Für die sind wir da und für die wollen wir am Ende des Tages dann auch da sein.
Okay, und wie darf man sich das in der Praxis, ist ja ganz spannend, vom Ablauf vorstellen? Also weil man liest es ja auch immer wieder, also dass die Reiseberater ja eben dafür genau da sind, wie du sagst. Also sie kümmern sich, sie stellen Nähe her.
Ja.
Du sagst es jetzt gerade, da bin ich hellhörig geworden, du hast mit allen Beratern gesprochen von meinem Urlaubsglück, das sind mehrere hundert Beraterinnen.
Die Gäste im Zielgebiet
hatten. Also wie viele waren das? Wie viele Gäste hattet ihr im Zielgebiet, so ein Roundabout?
Genau, wir hatten ungefähr 50, 60 Gäste auf mein Schiff, wobei wir die Gruppe hatten, genau. Mhm. Und dann hatten wir noch vereinzelt Gäste in verschiedenen Hotels.
Verstehe.
Genau, also ich habe vielleicht an dem Samstag mit 10, 15 Beratern gesprochen.
Okay,
genau.
Und das heißt, diese Gäste, also das war diese Gruppe auf der Mein Schiff 5.
Richtig.
Okay, und was ist denn eigentlich wichtig für die Berater, also gerade wenn so eine Krise entsteht, oder vielleicht habt ihr ja auch Rückmeldungen jetzt auch innerhalb der Kommunikation im Nachgang bekommen, was sind so die drei wesentlichen Punkte, auf die man eigentlich achten muss? Also was ist dann etwas, was für den Kunden so wertvoll ist, weil letztlich machen wir uns ja nichts vor. Es ist auch natürlich bei den Immobilienberatern gibt es eine starke Online-Konkurrenz und es wird zwar immer gesagt, es ist diese wahnsinnige Stärke des stationären Vertriebs und die Beratung und so weiter, Kundenbindung. Aber was macht dann in so einer Krise genau den Unterschied, dass ich als Kunde sagen würde, ja, es ist egal, was ich als Cashback zum Beispiel angeboten bekomme, ich gehe wieder zurück zu diesen mobilen Beratern.
Du konntest diese Berater oder unsere Berater in dieser Krise 24/7 erreichen. Die waren für ihre Kunden da, egal über WhatsApp oder über Telefon. Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal das Allerbeste, weil wenn du in einem Service Center am Ende wartest oder du erreichst überhaupt keinen, dann ist es, fühlst du dich sehr hilflos, wenn sozusagen neben dir, wie in diesem Fall, die Raketen hochgehen. Und mit den Beratern habe ich auch nicht Samstagnachmittag um 17 Uhr telefoniert, sondern es war dann auch schon Samstagabend um 23 Uhr, wo die halt mit ihren Kunden in Kontakt stehen. So, das ist die eine Geschichte und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, der persönliche Kontakt und die Nähe zum Kunden und dass man den Kunden einfach auch sehr genau kennt. Man kennt sich gut und man weiß, in welcher Situation ist der Kunde. Mhm. Und dementsprechend kann man reagieren. Dann ist natürlich am Ende auch so ein bisschen die rechtliche Einordnung. Es sind kriegsähnliche Zustände. Wer ist dafür zuständig? Was macht der Veranstalter oder was muss vielleicht der Veranstalter machen? Und am Ende, wo können wir als Kooperation vielleicht auch noch mal unterstützen.
So,
und es ist ein Gesamtpaket, was wir halt anbieten. Und wir haben, wie gesagt, halt regelmäßig die Updates geschrieben per Mail, über die Teamleiter kommuniziert. Und ich glaube, unterm Strich kannst du gar nicht sagen, es braucht das eine oder das andere. Es braucht auf jeden Fall eine strukturierte Krisenkommunikation. Mhm. Es braucht eine Schnelligkeit und eine Struktur, die Möglichkeit gibt, diese Informationen schnell zu verteilen. Und das haben wir einfach über unsere fantastischen Teamleiter. Erstmal sozusagen top-down die Informationen an die Teamleiter, bottom-up ins gesamte Team, unser Team in Hannover. Und um das noch zum Abschluss zu bringen, es kommt Ostern. Wir sind trotzdem aufgestellt, genau wie ihr auch. Genau. Und beobachten die Situation mit unserem ich sage es jetzt mal, kleinen Krisenteam mit 4 Leuten und werden auch da reagieren, jetzt zu den Streiks oder wie auch immer.
Also, in Spanien meinst du
den
Streiks an den Flughafen in Spanien?
Ich habe auch schon ein paar Krisen mitgemacht im Ziel. Also ganz wichtig ist tatsächlich, glaube ich, die Sicherheit. Die Sicherheit, die wir unseren Beratern vermitteln, das ist das eine. Also ihnen rechtlich, der eine oder andere, das sind Fachkräfte, die wissen das. Aber dem einen oder anderen, wir gucken, auf was wer postet auf Social Media und sagen, ey, sorry, kannst du so nicht, weil da ist rechtlich. Es ist die Sicherheit, wir sind für sie da, 24/7. Und umgekehrt, und weil du es gerade so gesagt hast, ich sehe tatsächlich den Weg nicht weg von der persönlichen Beratung, sondern eher hin zu's. Und jetzt, ich denke an meine Zeiten im Zielgebiet Vulkanaschewolke tatsächlich. Da war ich, also klar, ich war als Reiseleiter für meine Kunden da. Im Endeffekt war auch jeder froh, der in der Leitung noch jemanden hatte, der ihm zu Hause gesagt hat, was gerade Phase ist oder was geht, was nicht. Also unsere Berater geben auch Sicherheit ihren Kunden. Und ich finde, dass das Konstrukt der mobilen, unabhängigen Reiseberatung sehr, sehr kundennah, also wirklich, wirklich wahnsinnig kundennah, 24/7 sind die teilweise da, so. Über WhatsApp erreichbar, wie auch unsere WhatsApp-Gruppen in den Netzwerken leben. Das ist auch eine Art 24/7. Also es gibt Menschen, die haben noch einen ersten Job tatsächlich, machen Reiseberatung nebenbei und die arbeiten nachts. Und ich kann dann abends um 10 meine Frage reinstellen, habe morgens um 6 meine Antwort, wo ich manchmal denke, ist ja verrückt hier. Also wirklich, also das waren so meine ersten 6 Monate, wo ich jedes Mal immer so einen Aha-Effekt habe, wo ich denke, so, Wahnsinn, echt irre, wie das Ganze hier funktioniert. Aber es ist das Thema Sicherheit, glaube ich, auf allen Ebenen, was wir unseren Beratern geben, Beratern den Kunden, das ist...
Es ist jetzt mehrfach schon das Wort rechtlich, Rechtsfragen auch innerhalb dieser Krise gefallen. Ich möchte gerne auf einen speziellen Aspekt zu sprechen kommen, gerade weil du ja auch die Vergangenheit hast bei TUI Cruises. Du kannst es auch besonders gut einschätzen, nehme ich mal an. Es gibt jetzt so ein bisschen die Diskussion, inwieweit die Reederei, also inwieweit TUI Cruises und auch MSC, die ja letztendlich auch ein Schiff haben, was dann noch in der Region festsitzt, Provisionen, obwohl diese Reisen ja quasi stattgefunden haben, zwar natürlich eingeschränkt, aber die Kunden sind gereist, saßen dann fest, mussten zurückgeholt werden nach Deutschland. Das Reisebüro oder der Reiseberater hat in dem Fall ja schon die Arbeit geleistet und nach rechtlicher Ansicht sollte dann auch die Provision fließen. Nun ist es wohl offensichtlich so, nach unseren Informationen, dass TUI Cruises und auch MSC die Provision zurückfordern. Wie ist da bei euch, also ihr hattet ja offensichtlich auch ein paar Kunden jetzt auf der Mein Schiff.
Also ich habe eine emotionale Meinung tatsächlich, aber rein rechtlich will und kann ich es auch gar nicht bewerten tatsächlich. Also ja. Da müssen sich andere drüber, ob das rechtlich, ja.
Also ich denke, genau das, was ich eben gesagt habe, und das möchte ich auch nochmal betonen, das ist ja erstmal ein sehr großer Kraftakt für alle Veranstalter, was die geleistet haben auf den Schiffen dass die Gäste zurückgeholt worden sind. So. Und ich denke, wenn jetzt erstmal alle Gäste zurück sind und wir auch noch mal ein bisschen schauen, wie sich die ganze Situation settelt, das bleibt ja auch noch offen, was mit der Mein Schiff 4 und der Mein Schiff 5 sind, die sind ja noch im Nahen Osten, dann glaube ich, dass wir uns auch gut mit den Veranstaltern einig werden, fair sein, zu gucken, was sind unsere Kosten, was ist bei denen auf der Uhr, das kommt ja auch noch hinzu, also das ist ja auch nicht alles ohne große Kosten, die Veranstalter haben. Und da glaube ich, ist es super, wenn wir ein gutes Miteinander haben und uns da einmal tief in die Augen gucken. Und da bin ich mir ganz sicher, dass wir an vielen Stellen Lösungen finden werden.
Okay, sind wir mal gespannt. Das wird uns ja, also erzählt uns das am besten als Erstes.
Ja, machen wir sehr gerne.
Vielleicht nochmal zurück zu dem Wachstumsfeld, wenn es um die Zahl der mobilen Berater geht. Glaubst du, wenn du jetzt also auch unterwegs bist, und versuchst zu überzeugen, glaubst du, dass das tatsächlich auf Kosten des stationären Vertriebs dann gehen wird? Also eben weil die Kosten steigen, eben weil viele dann auch vor der, sagen wir mal, viele stationäre Büros haben Nachfolgeproblematiken und ist es dann vielleicht einfach auch schwierig, dieses Geschäft aufrechtzuerhalten?
Also das ist mein Blick, den ich schon seit Jahren habe. Also ich komme vom Best Reisen, einer sehr guten Reisebüro-Kooperation. Da wissen alle, was sie tun. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Vielen Dank, gegrüßt seid ihr alle. Aber tatsächlich sieht man, wenn man ganz neutral auf den Reisevertriebmarkt achtet, sieht man, dass der Druck zunimmt.
Auf den stationären Vertrieb,
genau. Also in puncto Kosten, wie gesagt, die Anforderungen durch Veranstalter, Mindestumsätze, zunehmende Bürokratie. Auf der anderen Seite aber auch das sich verändernde Kundenverhalten tatsächlich. Und all das wird es nicht einfacher machen. Also wenn wir jetzt drauf gucken, es findet eine Konsolidierung statt. Also es gibt größere Ketten, Einkaufsverbünde, Veranstalter, die werden mit ihrem stationären Vertrieb größer, kaufen Standorte, sichern Standorte.
Sag mal ein Stichwort. Wen meinst du, wen denkst du, größere Kernfamilie?
ADHC, Südwest.
Ja, okay.
Also, ja, keine Ahnung jetzt, aber. Ja. Und kleinere werden es da in dem Kontext dann schwieriger haben tatsächlich. Und das ist auch genau das, was wir dann, was wir halt merken. Also wenn Reisebüros mich ansprechen und wir dann in den Dialog gehen, wir sprechen ja nicht, ein Reisebüro aufzugeben, sondern ich spreche mit einem Inhaber darum, ein Reisebüro weiterzuentwickeln. Also es ihm in die moderne Zeit rüber zu überleiten. Ja. Und die Frage ist nicht, bleibe ich oder gehe ich, sondern die Frage ist tatsächlich, in welcher Struktur kann ich mein Geschäft heute und in Zukunft auch profitabel und selbstbestimmt weiterführen? Und wie gesagt, bei uns sind dann all diese Punkte, die ich gerade genannt habe, ist halt dann auch der Kostenfaktor, der ist bei uns weg oder beziehungsweise neutraler definitiv. Das sind die Technikkosten, die wir haben. Ja. Es sind keine Mindestumsätze mehr, also auch dieser Verkaufsdruck ist weg. Aber auch eben die administrative Entlastung, also Abrechnungen mit den Veranstaltern wird bei uns zentralseitig übernommen.
Richtig.
Natürlich dann die ganze Buchhaltung, Provisionshandling auch für den Inhaber wesentlich vereinfacht in dem Moment. Und all das, also wie gesagt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, er kann sich wieder darauf konzentrieren, was Wert schafft, und zwar beraten, verkaufen und Kundenbeziehungen.
War das die Motivation zu wechseln?
Naja, ich habe eine Motivation. Ich habe mich tatsächlich sehr lange damit beschäftigt. Muss auch sagen, jetzt ich habe 10 Jahre Thomas Cook Vergangenheit, bin jetzt seit über 10 Jahren im Vertrieb. Natürlich habe ich auch eine Zeit lang auf den Stationären geguckt damals und dachte, boah, ja, was machen die denn jetzt da alles? Aber man hat im Laufe der Zeit natürlich fairerweise auch gesehen, da ist eine Berechtigung. Und das, was ich jetzt seit einem halben Jahr erlebe, und da könnte ich fast jeden Tag meinen ganzen Kollegen in Bonn und in Hannover danken, ist tatsächlich eine wahnsinnige Leidenschaft für das, was wir tun. Also Reisen zu beraten, zu verkaufen. Schönes Erlebnis. Ich bin auf der MSC letztes Jahr mit den Top-Beratern von meinem Urlaubsglück und mir kommen 2 Ladies entgegen mit Bademantel, haben wir beide einen Laptop unterm Arm. Und die eine sagt, ja, ich habe jetzt gleich meine Anwendung. Und die andere sagt, nee, ich muss noch hier 7.000 Euro Kreuzfahrt einbuchen. Und ich mir dachte, ja, das ist mega. Ich hätte am liebsten ein Foto gemacht. Er hat gesagt, so ist Arbeiten, ja, perfekt. Mhm. So muss es gehen.
Okay, also du meinst, du hast in der Thomas Cook-Zeit ein bisschen so aufgedacht, so der mobile Vertrieb.
Als man das dann so wahrgenommen hat, und so ehrlich war ich doch dann auch in den ersten Gesprächen mit Kurt, da habe ich gesagt, natürlich, ich habe jetzt nie gesagt Haustraumverein. So weit war ich nicht, also kann ich wirklich sagen. Aber tatsächlich hat man geguckt, was ist das für ein Modell, und sieht aber dann auch, wie der Markt ist. Also mein Arbeitgeber ist dann in Insolvenz. Ich Alpha, Best, beobachte den Markt weiter und habe natürlich auch gesehen, auch Corona, ich glaube, in der ganzen Arbeitsweise grundsätzlich, nicht nur in der Touristik, sondern grundsätzlich, in der ganzen Arbeitsweise hat Corona einen riesen Bärendienst erwiesen. Da haben sich so viele Sachen verschoben. Und das spielt auch tatsächlich hier in der Touristik, im Reisevertrieb in die Karten. Also das ist genau das, weswegen ich der Überzeugung bin, dass wir eines der besten Reisevertriebsmodelle für die Zukunft haben.
Das wird wahrscheinlich Sascha Nietzsche von Solamento.
Gar keine Frage, ja.
Das wird der André Hopczynski jetzt auch genau sagen.
In dem Kontext sind wir tatsächlich alle auf korrekt.
Genau, deswegen schließt sich meine Frage an. Glaubst du, dass es ein Wachstumsfeld für alle gibt? Oder, also deswegen auch sozusagen die erste Frage, eher auf Kosten des stationären Vertriebs? Also gibt es für alle mobilen Schienen, glaubt ihr, dass das Wachstumsfeld so groß ist, dass alle davon profitieren werden? Oder werdet ihr euch gegenseitig die mobilen Berater wegnehmen?
Ja gut, im Moment sehen wir, dass mobile Reiseberatung wächst, grundsätzlich.
Aber die ihr es bisher bekommen habt, sind die dann, das waren tatsächlich dann auch eher diejenigen, die vorher im stationären Vertrieb waren.
Ja,
das
ist korrekt. Gerade
ehrlicherweise, so viel Wechsel untereinander gibt es gar nicht.
Genau.
Und ich glaube, du triffst am Anfang einmal die Entscheidung, ob du unsere Kooperation ist ja frei, veranstalterunabhängig. Ob du tatsächlich etwas unabhängiger sein möchtest und selbst steuern möchtest oder ob du sagst, du gehst in so einer Kooperation, die an einem Veranstalter hängt.
Wie jetzt TLTU, meinst du?
Wie jetzt TLTU, genau. Mhm. Mich hat es, als ich gekommen bin, das ist ja auch zwar schon 2,5 Jahre her, tatsächlich sehr überrascht, wie stark diese Unabhängigkeit, die für die Berater wichtig ist und vorantreibt in der Beratung der Kunden, dass man einfach frei entscheiden kann, welchen Veranstalter verkaufe ich. Und das ist einfach in unserer Gruppe wirklich ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Das hören wir immer wieder.
Ja, wollt ihr denn, also das, was du eingangs angesprochen hattest, diesen Fokus auf Luxus, wollt ihr das noch weiter ausdehnen? Ich weiß nicht, in Form von Kooperationen oder Ähnliches, wie habt ihr da Wachstumspläne?
Also im Grunde genommen ist es erstmal so, dass es für uns wichtig ist, Markus hat es ja schon in einem anderen Satz angesprochen, manche Berater arbeiten eben auch noch in anderen Jobs und jeder für sich selber hat seinen Wohlfühlumsatz. Das ist uns ganz wichtig. Und diese Berater wollen wir an dem Moment, wo sie stehen oder stehen bleiben wollen, auch unterstützen. Andere, die sich weiterentwickeln wollen, die möchten wir weiter qualifizieren und unterstützen. Mhm. So, und wir sind super breit aufgefächert. Wir haben, sondern über 150 Veranstalter in unserem Portfolio. Aber es geht uns auch darum, dass wir schauen, wie gesagt, wer möchte sich weiterqualifizieren. Wir gucken auch auf das Thema Spezialisierung, Positionierung. Das ist gerade zum Thema Cashback eben auch wichtig für unsere Berater. Und du kannst im Grunde genommen, ich will nicht sagen, alles bei uns kaufen, kannst du. Aber jeder muss halt schauen, wie er vielleicht seinen Bauchladen ein bisschen verkleinert und sich auf bestimmte Dinge konzentriert. Wir zwingen aber keinen unserer Berater in die Luxusschiene.
Ja, okay, verstehe. Ja. Vielleicht kommen wir gleich auch nochmal auf die einzelnen Aspekte bzw. Modelle, also oder auch Marken, sollte man ja fairerweise sagen, nochmal genauer zu sprechen. Ich würde jetzt nochmal gerne, weil du es auch gerade angesprochen hast, Positionierung Cashback. Wie helft ihr oder wie unterstützt ihr da die mobilen Berater?
Also erstmal ist es ja leider so, dass das Thema nicht neu ist. Ne? Es kommt ja im Grunde genommen immer in so wellenartigen Bewegungen. Deswegen kennen wir das ja schon relativ lange, die lange mit dabei sind. Und im Moment ist es tatsächlich, muss man sagen, wieder sehr aktiv. Und wir stärken unsere Berater, indem wir sagen, Sichtbarkeit und Klarheit in euren Profilen. Also spezialisiert euch, ob auf Familien, ob auf Luxus oder Sport. Jeder hat sein Faible. Und dann hebt ihr euch schon mal ab von der Online-Konkurrenz. Und für uns ist ja das Thema Erleben auch total wichtig. Markus hat es eben schon gesagt, dass wir, dass der Berater sich auf das Thema Verkaufen konzentriert. Und eins unserer Fokusthemen in Hannover ist aber auch das Thema Famtrips. Und wir haben letztes Jahr tatsächlich, ich glaube, 15 exklusive Famtrips nur für die Rita gehabt und haben aber natürlich auch auf allen anderen Famtrips.
Wie viele, Entschuldigung?
15. Ah ja. Genau, also, nur für unsere Kooperation. Mhm. Und es ist ja was ganz anderes, wenn der Berater die Dinge erlebt und von Erlebnissen erzählt. Und wenn er es selber vielleicht nicht erlebt hat, dann hat es ein Kollege erlebt. Und dann greift Stefanie zum Telefon, ruft Markus an und sagt, Mensch, du warst doch schon in Panama, erzähl mir doch mal ein bisschen von der Rundreise. Und es ist wichtig, dass wir dem Kunden Erlebnisse verkaufen und nicht nur das Produkt, was er dort sieht. Und wir wollen unsere Berater auch im Selbstbewusstsein stärken mit ihren Kompetenzen und dass praktisch diese Waagschale, wenn man sich das so ein bisschen als Waage vorstellt, dass das Cashback nicht alles am Ende überwiegt. Und gerade um jetzt wieder auf die Nahostkrise zu kommen, da ist der persönliche Berater einfach unbezahlbar, weil der telefoniert auch mit den Angehörigen zu Hause, weil er die kennt und sagt, ja, ich weiß, Sabine, dein Mann ist an Bord, aber ich helfe dir. So.
Gibt es eigentlich auch Berater, die selber Cashback bringen, geben?
Nein.
Ist das etwas, was ihr rigoros ablehnt?
Genau, auf jeden Fall, weil wir sagen, unsere Leistung wollen wir nicht schmälern durch Cashback. Was natürlich unsere Berater machen, ist, die verpacken eben die Reiseunterlagen wunderschön, die geben Marketingartikel dazu, die können sie in der Zentrale bestellen. Die gehen an vielen Stellen wirklich die Extra-Runde, Bianca. Und ob das nun an Bord vielleicht noch ein kleines Präsent ist oder eine Einladung vor Ort, die haben auch super Kontakte in die Hotels. Mhm. Und da ist eben der Einsatz, wo man für den Kunden vielleicht mal ein Upgrade besorgt.
Mhm. Vielleicht nochmal zum Stichwort Sichtbarkeit, das hast du ja eben gerade auch angesprochen. Was sind denn so die zwei wichtigsten Punkte? Also ist es dann Social Media oder ist es eine Buchungsmaschine quasi auf der Website?
Genau, es ist einmal Social Media auf jeden Fall. Wir bieten auch gerade Social Media Coachings an. Ja. Und wir werden auch das Thema Sichtbarkeit auf unserer Jahrestagung, gerade mit Cashback und sowas, noch ein bisschen weiter voranbringen. Das ist natürlich wichtig. Unsere Berater haben eigene Websites. Und da sind auch Reiseberichte drauf, da stellt sich der jeweilige Berater vor, aber ist natürlich das Fenster nach außen, ist immer mehr das Thema Social Media.
Alles klar, okay.
Aber um das abzuschließen, unsere Berater gehen auch raus, ne? Die gehen zu Messen, die sagen im Kindergarten, hey, habt ihr gehört, ich habe habe einen mobilen Reisevertrieb und so. Also du musst auch aktiv sein, der Kunde klingelt ja nicht.
Ja, genau, Kunde klingelt nicht. Vielleicht auch nochmal zum Stichwort Kunde klingelt nicht. Und du gehst ja wahrscheinlich auch nicht von Tür zu Tür und hast dennoch ja auch eine Aufgabe, gerade auch als Geschäftsführer von Amondo, das ist ja auch deine neue Position, quasi jetzt auch für Amondo zu werben, nehme ich mal an. Mhm. Also wie gehst du da vor? Weil das sind Quereinsteiger, aus welchem Feld kommen die vor allen Dingen? Und wie
aus allen. Also Amondo ist nochmal ein einzelnes Thema, da können wir, glaube ich, eine ganz eigene Session nochmal machen. Aber tatsächlich, ja, die kommen aus allen Feldern. Und das, was ich vorhin sagte, eine wahnsinnige Leidenschaft für das, was wir im Hauptberuf alle tun, etwas noch nebenbei zu tun. Aber im Endeffekt, der Kunde kommt nicht mehr... Ja, der Kunde kommt auch nicht mal nur noch durch die Tür. Mhm. Er kommt tatsächlich über Beziehungen, persönliche Beziehungen zum Reiseberater, über Reichweite. Mhm. Und über eben die digitalen Kontaktpunkte, also Webseite, Social Media. Und deswegen machen wir da extrem viel. Also schönes Beispiel, wir haben jetzt neue Berater. Ich hatte gestern mit dreimal telefoniert und eine neue Beraterin. Und eine sagte ganz stolz, sie hat jetzt gleich alles auf Instagram, jetzt darf sie ab 1. April und hat auch direkt schon zwei Anfragen, wo ich mir dachte, siehst du, funktioniert.
Okay, das also, waren meine Amondo-Berater
mit. Nein, das waren meine Urlaubsglück-Beraterin.
Okay. Ja. Mhm. Bleiben wir aber vielleicht mal kurz bei Amondo. Also das Wachstum war ja moderater im Vergleich. Aber da wollt ihr ja auch wahrscheinlich auch Berater, zusätzliche Berater heranziehen.
Das ist bei Amondo?
Ja.
Das Wachstum ist wesentlich höher momentan.
Ach so, okay, weil ich meinte das Umsatzwachstum.
Die Zahl der Berater, wir wachsen bei Amondo momentan 40 bis 50 im Monat.
Ach so, okay. Guck mal, weil ich hatte mir nochmal aufgeschrieben von den vom Vertriebsdossier, in dem Jahr waren es 80 neue und jetzt sind es wie viel pro Monat?
40 bis 50 pro Monat.
Wow, okay. Das ist ordentlich. Okay, aber obwohl du nicht von Klinke zu Klinke gehst.
Nee, aber wie gesagt, wir haben in Hannover tatsächlich auch, oder in Bonn auch, wir haben überall sehr fitte Kollegen in puncto Marketing und E-Commerce, wo ich auch völlig geflasht bin von dem, was wir da alles tun, wie wir es tracken, wie wir es monitoren, wie unsere Leads dann auch reinkommen und wie wir dann eben diesen ganzen Lead-Prozess auch, wie wir in die Ansprache gehen, wie wir sie betreuen. Sie bekommen von uns auch eine Informationsmappe tatsächlich zugesendet, wo alle Informationen drin sind. Dann hat man ein persönliches Gespräch. Dann kommt auch eine leibhaftige Reiseberaterin mit dazu, die so ein bisschen aus ihrer Perspektive halt reden kann, wie ihr Anfang war. Das hilft auch dem einen oder anderen. Also ja, ich bin tatsächlich sehr begeistert von diesem Ganzen, was ich vorgefunden habe. Und es macht tatsächlich auch jeden Tag Spaß.
Aber die muss man ja erstmal, also man muss ja erstmal den Erstkontakt herstellen. Wie macht man das? Also, oder kommen die ganzen auf euch zu? Also es sind Quereinsteiger, die auf euch zukommen und sagen, Amondo, ich will jetzt und war vorher, keine Ahnung, in der Gastronomie. Das ist alles querbeet, oder?
Querbeet. Also wir hatten vorhin Nahost. Wie gesagt, Amondo ist ein ganz eigenes Thema. Aber ich erzähle einfach mal mein erstes. Ich komme zu einem ersten Beratertreffen. 20 Menschen stellen sich mir vor. Mhm. Da war vom fliegenden Personal über die Geschäftsführerin im Maschinenbau bis Entwicklerin und vielfach aus dem Gesundheitswesen. Es war alles dabei.
Okay.
Und auch bei Nahost tatsächlich. Wir hatten halt das Riesennetzwerk an Beratern grundsätzlich, was wir haben. Fliegendes Personal, also wir hatten auch Kollegen wirklich, die vor Ort waren, die uns sagen konnten, was geht denn gerade wo, wer kommt über Riad raus, wer kommt, was macht Operations, Emirates und also eigentlich wirklich für mich nur zum Staunen. Ich genieße jeden Tag.
Sehr viel Leidenschaft steckt da drin. Genau, Stichwort Nahost, ich denke, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut, um mal nach vorne zu schauen, also wie blickt ihr auf die Krise? Also ihr seid trotzdem im Wachstum, sagte der eingangs. Ja. Es gibt bestimmte Destinationen, die besonders leiden, nehme ich jetzt mal an. Welche sind das?
Sind im Moment leider klassisch natürlich die Türkei, wo es verhaltener ist, sage ich mal. Ägypten als auch Zypern. Aber wir versuchen auch, da bleiben wir wieder bei dem Thema Erlebnissen. Wir hatten jetzt eine Seminarreise in den Aldeana, in den Naga Bay, wo die Kollegen halt oder die Beraterin, die Reise begleitet hat, ein Video geschickt hat, ein bisschen erzählt hat, wie funktioniert das, wie läuft das vor Ort, wie sicher ist man. Und das hilft natürlich dann schon, wenn man jemanden kennt und dem man auch vertraut innerhalb der Community, der schickt ein Video und sagt, hier ist wirklich alles in Ordnung.
Wir haben sogar abends einen Live-Call gemacht mit Ägypten. Wir haben einen Live-Call gemacht, wo die Kollegen sogar zugeschaltet waren. Okay. Also war für alle, die da Sorgen, Nöte, Ängste haben, dass man ein Stück weit beruhigt. Und das ist das Schöne an diesem Netzwerk. Also da ist jemand vor Ort, dann machen wir einfach einen Live-Call. Mega.
Okay, okay. Das heißt, dass ihr da auch versucht, dann quasi wieder die Sicherheit herzustellen, ne?
Ja, genau. Immer wieder diese Rückkopplung.
Ja. Ja. Du bist ja verantwortlich für die Krisenkommunikation. Und du auch aus deiner Zeit bei TUI Cruises hast du natürlich auch sehr viel mitgemacht, sage ich schon mal.
Also, ja, genau, es gibt Erlebnisse, genau. Aschewolke und sowas, alles,
genau.
Alles da war, ja.
Vielleicht ist es schwer, das einzuordnen, aber dennoch nochmal die Frage, wie blickst du jetzt auf diese Krise, auch im Vergleich zu dem, was auch die Touristik bislang schon mitgemacht hat? Wie ist da so deine persönliche Einschätzung?
Ehrlicherweise ist es natürlich jetzt ein kriegsähnlicher Zustand. Mhm. Und Gäste sind zum ersten Mal, also eine große Anzahl von Gästen, haben kriegsähnliche Zustände mitgemacht. Und das ist schon, glaube ich, sehr, sehr besonders. Über ein paar Tage, die Gäste konnten das Schiff nicht verlassen, haben sich eingesperrt gefühlt, sage ich mal. Bestimmte Sachen erinnern auch die Zeit zu Covid-Zeiten. Mhm. Wir blicken trotzdem optimistisch nach vorne, versuchen den Kunden Alternativen aufzuzeigen, weil wir einfach wissen, die Deutschen, die Reiseweltmeister, die wollen reisen. Und deswegen kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir sagen, wo können wir Sicherheit vermitteln? Wo können wir alle motivieren zu reisen? Und das ist uns wichtig, dass wir halt mit Optimismus, genau wie die ganze Branche, am Ende nach vorne guckt. Und wir haben jetzt bald unsere Jahrestagung in der Türkei im Club Mavi. Und wir haben,
daran haltet ihr auch fest, ne?
Daran also, halten wir fest. Da gibt es für
ich glaube, der Kurt Koch sagt da auch, dass er, glaube ich, jetzt zuschaut.
Genau,
Kurt
aus ist der gerade, Türkei. Genau.
Genau, genau. Mein herzliches genau. An dieser Stelle, ja, genau. Also das heißt, dass... Das ist wahrscheinlich auch eine Form der Unterstützung, die ihr da geben wollt, also dass ihr auch weiter an der Tagung festhaltet, um auch auf zu zeigen, dass es diese Reisen auch weiter stattfinden können. Wenn du jetzt auch sagst, dass ihr natürlich für diejenigen, die es dann doch gerne umbuchen möchten, was sind denn so die Ziele, wohin geht es dann stattdessen? Sind es die Kanaren oder ist das der...
Genau,
es
ist natürlich Spanien, es ist Griechenland und wir gucken, haben natürlich auch einige Gäste, die in der Ferne sind, da müssen wir halt schauen, weil Emirates hat natürlich, also Drehkreuz, die Emirate sind sehr, sehr groß mit Qatar Airways und wie gesagt Emirates. Was können wir umbuchen? Und da hoffen wir natürlich auch, dass wir so viele Buchungen am Ende retten können.
Dass sie dann sozusagen den Weg über zum Beispiel also andere Hubs quasi...
Andere Hubs, genau. Müssen wir halt einfach auch schauen, wie die Airline jetzt zukünftig reagieren. Wo wird halt aufgestockt? Und wir bleiben halt letztendlich dran. Und ja, sag ich mal, alternativ jetzt natürlich zur Türkei oder Ägypten, von dem wir hoffen, dass sich die Lage sich da für die Gäste wieder entspannt. Es ist ja überhaupt vor Ort gar keine angespannte Lage, dass wir jetzt für die nächsten Wochen, genau wie alle anderen Kooperationen auch, da noch ordentlich an Paxen gewinnen können wieder.
Werden wir vielleicht noch einmal ganz kurz bei den Hubs und Fernreisezielen. Wie hoch ist denn der Anteil der Kunden, die dann auch Fernreise eher... Also habt ihr einen hohen Anteil?
Wir haben, also unser Anteil ist extrem gewachsen in den letzten Jahren.
In die Fernreise, also
genau,
Asien.
Wir haben Richtung Asien, genau, und auch Afrika, muss man einfach sagen. Und insofern haben wir schon relativ große Umsätze jetzt, auch hochwertige Buchungen, die wir gerne umswitchen möchten oder retten möchten. Haben wir jetzt auch große Anteile in den Osterferien gehabt, von denen wir natürlich, also vieles umgebucht haben, aber nicht jeden Gast überzeugen konnten. Mhm. Die Sache ist aber die, der Gast hat ja eigentlich seinen Urlaub gezahlt und ins Budget mit einberechnet. Deswegen hoffen wir, dass wir ihn von Alternativen überzeugen können. Gestern hat mir eine Beraterin erzählt, Kunden haben halt Jordanien gebucht. Mhm. Das wurde jetzt abgesagt. Das ist so ein bisschen once in a lifetime. Da kann man das nur im Blick behalten, dass eben im nächsten Jahr die Reise wieder stattfindet. Mhm. Aber das ist eben auch dann wieder die persönliche Reiseberatung, die den Kunden im Blick behält, die den Kunden, also die Nähe zum Kunden hat. Und wenn es dieses Jahr nicht Jordanien ist, dann auf jeden Fall im nächsten Jahr.
Mhm. Wie blickt ihr auf die Preisentwicklung? Wir haben jetzt mehrfach schon also es sind jetzt sehr viele Facetten, aber wenn ihr schon mal da seid, wie blickt ihr auf die Preisentwicklung? Weil das haben wir jetzt auch mehrfach aus dem Markt gehört, dass da eine enorme Preissteigerung ist, gerade wenn es Richtung...
Extrem, extrem.
Kannst du das so ein bisschen in so eine Größenordnung...
Also manchmal, also die Preise verdoppeln sich ja teilweise, verdreifachen sich bei den Airlines.
Hast du ein Beispiel? Nur mal welche Strecke, auf welches
Ziel? Also gerade wenn du jetzt aus Thailand oder wie auch immer zurückgeflogen bist oder auf Plätze gewartet hast oder jetzt gerade in den Ferien die Langstrecke, weil da am Ende ja die Kapazitäten sehr verringert sind.
Ja.
Und die Preisentwicklung im Markt war ja schon vorher extrem. Mhm. Gerade für Familien mit Kindern, die bleiben ja für uns alle so ein bisschen aus. Da haben wir auch Herausforderungen, dass wir halt auch Familien mit Kindern eher erst kurzfristig buchen und die Gäste sich nicht so langfristig entscheiden wie die Jahre vorher. Aber ja, das ist schon sehr extrem natürlich. Auch Spanien hat angezogen, die Kanaren haben angezogen. Es hat sich wieder ein bisschen normalisiert. In den ersten Tagen nach der ITB war das ja recht extrem. Aber die Preisentwicklung natürlich ist da. Also
teilweise doppelt, dreifache Preise, ja, die da aufgerufen
werden. Auf jeden Fall.
Ja, ist ja bei Krisen tatsächlich kein neues Phänomen. Also es ist ja tatsächlich auch etwas, was in Krisenzeiten immer wieder kommt, dass es Destinationen, Regionen, Gewinner und Verlierer gibt.
Gibt es da nicht eine Möglichkeit, da auch ein bisschen drauf einzuwirken? Also weil das ist ja auch ein Schaden, der da entsteht. Oder schwierig?
Schwierig.
Ja, schwierig. Ja. Ja, also wenn es gibt ja eben Kunden, die zahlen es, die Auslastung ist ja teilweise da, dann gibt der Markt ja den Leistungsträgern recht.
Ja, verstehe.
Nachfrageangebot, ja.
Nachfrageangebot, so ist es, genau. Auf die Formel kann man das eigentlich immer wieder supprimieren. Genau, also herzlichen Dank. Das war ein sehr spannender Talk. Vielen Dank für die offenen Worte. Und wir wollen natürlich nicht rausgehen, ohne dass ihr ein paar Worte auch zu diesem schönen Aufbau erklärt. Also ein Koala, Australien ist es aber nicht besonders in eure, oder doch?
Wie bitte?
Das hat jetzt keinen Australien-Bezug,
nein.
Sondern,
er kommt nicht.
Sondern das ist eins von euren Merchandise-Produkten. Genau. Und gebrandet, mein Urlaubsglück, Ostern, passend.
Ja, bei uns sind nicht nur die Berater und die Mitarbeiter urlaubsglücklich, sondern auch unsere Häschen. Genau, und da haben wir euch ein paar mitgebracht, aber wir haben auch gerade an alle Berater zusammen mit einer sehr großen Reederei, die in Rostock sitzt, einen Berater ein Osterpaket geschickt. Genau, und da sind urlaubsglückliche Hasen und auch Hasenexperten, weil Firma Travel Experten natürlich auch.
Genau. Ja, genau. Okay, sehr schön. Gut, also zur Einstimmung auf
ja.
Auf die Feiertage, das ist doch toll und so können wir uns auch gut darauf einstimmen. Ich will noch mal einen letzten Satz von euch gerne hören, wo denn das ist so eine Tradition, die auch unser Chefredakteur Alexander Krug immer mal eingeführt hat, wohin geht's denn in den Urlaub?
bei mir tatsächlich momentan noch nirgends. Wir haben ein Badezimmer vor der Brust.
Oha, das kostet viel Zeit und Mühe, wahrscheinlich auch eine hohe Investition. Ja.
Vielleicht nochmal nach Dänemark.
Nach Dänemark, sehr gut.
Also ich kann mich da ein bisschen fast einreihen. Wir haben ein neues Dach gemacht, aber ich mache eine Woche Fastenwandern auf Rügen mit unserem Hund.
Schön.
Ja.
Gut, da ist der Rügen eine sehr geeignete Destination, gerade wenn man vier Beine hat. Sehr gut. Herzlichen Dank nochmal auch an die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich eingeschaltet haben. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, schaut gerne bei uns auf die Website, unter Videos und Lives sind auch die nächsten Sessions angekündigt. Ich kann jetzt schon mal sagen, spannender Talk zum Stichwort Türkei. Das haben wir am 8. April als Thema am Wickel, 8. April, 11 Uhr. Da geht es natürlich auch um die Auswirkungen der Nahostkrise, hier schon vielfach angedeutet. Also freut euch drauf und das Beste, um auch wirklich keine einzige Session zu verpassen, ist natürlich immer, dass ihr den Newsletter abonniert. Soweit. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao, frohe Ostern.
Auch euch. Vielen Dank, frohe Ostern.
Danke dir und auch frohe Ostern allen da draußen und ein paar erholsame, ruhige Tage hoffentlich.
Ganz genau.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.